gern von Anfang an deutlich machen, dass diese ganze Sache hier nicht unsere Unternehmung ist, sondern eine Unternehmung des auferstandenen Herrn Jesus. Und darum wollen wir ihn im Anfang bitten, dass er uns nicht alleine lässt. Wir bleiben sitzen. Herr, ich bin sehr glücklich, dass dein Wort wahr ist, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. O Herr, hilf, dass jeder einen Eindruck davon bekommt, dass du ihm begegnest. Amen. Zunächst grüßen wir die Leute im kleinen Kursaal und in der Kirche. Da sind überall noch mal ein paar hundert Leute, die gehören dazu. Wir wollen so einen kleinen, die Verbindung herstellen, nicht die Geistchen. Gegen gleich die Geistchen. Und nun wollen wir miteinander sprechen über das Thema, wie kann Gott alles zulassen? Wissen Sie, es geschehen schreckliche Dinge in der Welt. Ich habe schlaflose Nächte über Vietnam. Gut, das ist ein Krieg und wir werden ja bald beteiligt sein. Erst im Lazarettschiff und jetzt sollen schon Pioniere hin. Und bald werden unsere Jungs da draußen stehen, wenn es im Tempo weitergeht. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd, dass wir es nicht lassen können, dazwischen zu sein. Aber meine Freunde, ich stelle mir im Geist immer die Zivilbevölkerung vor, die nun seit 20 Jahren in dieser Mühle steckt. Männer, die verhaftet werden, weil sie verdächtig sind, wie Kongs zu sein. Frauen, die die Hüten über dem Kopf angesteckt bekommen. Wenn man sich mal klar macht oder so Bilder sieht, dann drängt sich die Frage auf, und Gott? Es drängt sich einem noch mehr auf, wenn es an einem selber geht. Darf ich mal persönlich sagen, ich hatte mir, als ich heirate, 6 Söhne gewünscht. Gott schenkte mir 2 und sie sind beide eigentlich schrecklich umgekommen. Eine Sache, über die ich nicht rüberkomme. Wenn immer wieder kommt, Gott, warum tust du mir das an? Wo war denn deine Hand? Oder ich denke, da ist eine Frau, die am Krebs stirbt. So langsam wegstirbt in der schrecklichen Qual. Wer das so miterlebt, der muss fragen, ja und Gott? Sie können alle weiter. Es sind eine Menge Leute, die könnten jetzt ihre Geschichte erzählen und am Schluss fragen, wo war denn Gott? Wo war denn Gott? Unser lieber deutscher Dichter Friedrich Schiller hat einmal ein Lied an die Freude gedichtet. Freude schöner Götterfunken. Tochter aus Elysium. Und da kommen die Zeile vor. Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Der Mensch von heute ist versucht zu sagen, Brüder überm Sternenzelt kann kein lieber Vater wohnen. Wem das nun so begegnet, auf einmal die Frage sich so aufdrängt. Wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Warum schweigt er zu all den schrecklichen Dingen? Wem sich diese Frage so aufdrängt, der kommt vielleicht an den Punkt, wo der schreckliche Gedanke auftaucht, vielleicht gibt es gar keinen Gott. Vielleicht ist der Himmel leer. Vielleicht ist der Atheismus doch das Wahre. Meine Freunde, wem dieser Gedanke kommt, der sollte sich entsetzen. Wenn es wahr wäre, dass kein Gott lebt, das wäre fürchterlich. dann sind wir Menschen, wir Bestien allein gelassen. Dann sind wir verlorenen Kinder. Da ist doch kein Mensch heute mehr ein Weg, nicht? Alle Völker rüsten mit Atombomben auf und keiner weiß, wer da rauskommen soll. Die Hälfte der Welt hungert und wir wissen nicht, wie wir es abkriegen sollen. Wir sind da verlorene Kinder und kein Gott da. Das wäre schauerlich. Wenn mir oft Leute sagen, ich bin Atheist, dann sage ich, ihr ahnt ja nicht, was ihr aussprecht. Dass über uns nichts ist und wir allein gelassen, wir untereinander und nichts ist schrecklicher für den Menschen als der Mensch, nicht? Die Römer hatten ein Sprichwort, Homo homini lupus est, ein Mensch ist dem anderen sein Wolf. Ist doch in Kantschat auch so, nicht? Wir zerreißen uns. Nein, Gott sei Dank, meine Freunde, ihr braucht keinen Zweifel zu haben, auch wenn Gott wunderlich schweigt oft. Dass Gott lebt, ist ganz gewiss. Und wenn ihr mich fragt, warum ich das so bestimmt weiß, na, da muss ich eben erzählen, ich habe mal nachts um 12 eine Versammlung in Augsburg gehabt, von Samstag auf Sonntag in der Nacht. Da wurden alle Besoffenen und was man so aufladen konnte, auf der Straße zusammengetrieben und eine Versammlung für die. Meine Freunde fuhren in Autos rum und luden sie ein, kommen sie mit. Das war eine Versammlung. Und wie ich anfing von Gott, da steht einer auf, der hatte so einen Böller auf und eine Zigarre im Mund und brüllte, Gott gibt's gar nicht. Da sage ich, wissen Sie es ganz bestimmt? Da kratzt er sich hinterm Ohr und schiebt die Zigarre in einen anderen Mundwinkel und sagt, bestimmt weiß kein Mensch was. Da habe ich gesagt, ich weiß ganz bestimmt, dass Gott lebt. Und dann stand er auf und sagte, woher wollen Sie das so bestimmt wissen? Und da habe ich gesagt, weil er sich in Jesus geoffenbart hat. Wenn einer sagt, es gibt keinen Wilhelm Busch und ich rücke ihm auf die Bude und sage, hier bin ich und hier mein Ausweis, dann muss er sagen, den gibt's. Verstehen Sie? Und Gott ist uns, verzeihen, dass ich so sage, auf die Bude gerückt. Er hat den Himmel zerrissen, die Wand zerschlagen und ist in seinem Sohne Jesus zu uns gekommen. Und darum können wir wissen, dass Gott ganz bestimmt lebt. Da kann kein Zweifel sein. Ich sage meinen Satz nochmal. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder böser Wille. Aber nicht mehr, da bleibt die Frage, wenn dieser Gott lebt. Aber meine Freunde, Gott wirklich lebt, warum schweigt er denn zu all so schrecklichen Dingen? Warum lässt der Menschen umkommen in Krebs? Warum macht er einen vietnamischen Schluss? Warum? Ich habe keine Frage so oft gehört wie die, wie kann Gott das alles zulassen? Ich möchte versuchen, auf die Frage zu antworten, und da möchte ich gleich die Generalantwort geben. Wie kann Gott alles zulassen? Warum schweigt er zu so vielem? Da will ich Ihnen von vornherein sagen, ich weiß es auch nicht. Wenn ich jetzt nämlich auftreten wollte und sagen, ich wäre Gottes Geheimsekretär und ich wüsste alles ganz genau, dann würden die klugen Leute unter Ihnen sagen, Pastor Busch, das glauben wir dir nicht. Verstehen Sie, einen Pastor und einen Dekan, einen Pfarrer, die kann ich verstehen. Aber Gott kann ich nicht verstehen. Ein Gott, den ich verstehen könnte, der wäre nicht mehr wie ein Pfarrer. Ne? Ich möchte gerade so sagen, dass mir das eigentlich, was mich immer wieder freut, dass ich Gott nicht verstehen kann. Das müsste ein komischer Gott sein, den so ein kleiner Geist wie ich kapieren kann. Aber ich will noch einiges dazu sagen, verstehen Sie? Warum lässt Gott alles zu? Ich muss zunächst mal ein paar Missverständnisse wegräumen. Ich möchte zunächst einmal in einem Teil jetzt einige Missverständnisse wegräumen. Ich bin Schutträumer zuerst einmal. Diese Frage, wie kann Gott alles zulassen, die kann furchtbar dumm sein. Furchtbar dumm. Ich will Ihnen was sagen. Als das Dritte Reich losging mit Hitler und wir hatten die halbe Welt erobert, da standen alle Zeitungen voll: deutsche Tüchtigkeit, deutsche Kraft, deutsche Soldaten, unsere Kraft. Als alles schief ging, die deutschen Städte in Trümmer sanken, zu 100.000 unsere Jungs starben, da kamen die Leute zu mir gerannt: wie kann Gott das zulassen? Ich sage: deutsche Kraft, deutsche Stärke. Das heißt, wenn es gut ging, dann waren wir es. Wenn es schief ging, dann war es der liebe Gott. Man erzählt, wisst ihr, wer die Gorger sind? Die Gorger sind die Weingärtner in Tübingen, da muss ich Schwäbisch wetzen. Und also in Tübingen, da gibt es Weingärtner, die nennt man die Gorger, und die sind berühmt durch ihre komischen Aussprüche. Und von denen erzählt man, die schenken ja so Wein aus von ihrem Weinberg, so ein Sauer, oder, nein, Verzeihung, ein Gesüßten. Und wenn man also so ein Gorger, wenn der Wein schlecht geworden ist, dann stellt er der Wein nah und sagt: so hat es der Herrgott wachsen lassen. Wenn der Wein gut geworden ist, dann sagt er: das ist eures Gewächs. Verstehen Sie? Der gute Wein ist unser Gewächs, der schlechte ist, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Und es muss ja, wenn wir die Frage aufwerfen, wie kann Gott alles zulassen, mal gesagt werden: sehr vieles von dem ist unser eigenes Gewächs. Als 1945 Städte in Trümmer sanken und ich keinen Schritt gehen konnte oder Leute vor mir standen, wie kann Gott das zulassen? Da sage ich, das haben wir uns eingebrockt. Da hat Gott uns laufen lassen. Vor kurzem sitzt eine junge Frau vor mir und Weinstein und Wein ihrer Ehe ist verkracht. Und dann kam schließlich, da sitze ich mit zwei Kindern. Er lässt mich sitzen, der brutale Mensch. Wie kann Gott das zulassen? Nein, Moment mal. Hat Gott den Mann geheiratet oder sie? Das wusste ich doch nicht, dass der so ist. Da sage ich, haben Sie vorher mal drüber gebetet? Herr, zeige mir deinen Weg. Herr, gib mir auch den richtigen Ehepartner. Haben Sie darüber gebetet? Nein. Da sage ich, dann laufen Sie ohne Gott in Ihr Unglück und am Schluss sagen Sie, wie kann Gott zulassen? Die Frage wird sehr oft gestellt, meine Freunde, wo es sich nur darum handelt, dass wir unsere eigen gekochten Suppen auslöffeln. Ich habe der Frau ganz hart gesagt, es gibt ein Bibelwort, an dem keiner von Ihnen vorüberkommt. Das heißt, Jeremia 2, Vers 19, du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten. Wenn Sie mich fragen, welche Chancen Deutschland hat, dann antworte ich Ihnen mit diesem Satz. Du musst erfahren, spricht der Herr. Du musst erfahren, so sehr wie 2 mal 3, 4 ist, und inne werden, welchen Jammer und Herzleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten. Und wenn über uns gottloses Volk die nächsten Gerichte kommen, dann werde ich jedem ins Gesicht lachen, der mich auch fragt, warum Gott das zulassen könnte. Du musst, ich möchte den Satz einhämmern, Jeremia 2, Vers 19, du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht fürchten. B, ich will ein wenig aufräumen, verstehen Sie? Die Frage, wie kann Gott alles zulassen, ist eigentlich eine falsche Frage. Das gehört zu meiner Aufräumungsarbeit. Das ist eine ganz falsche Frage. Wie kann Gott was zulassen? Da ist ja eine Vorstellung dabei von einem Gerichtssaal. Und ich sitze auf dem Richterstuhl. Und auf der Anklagebank sitzt der lebendige Gott. Angeklagter Gott, du bist Weltenherrscher und hast alles in den Teich gehen lassen. Wie kommst du dazu? Glauben Sie, dass das geht, dass Sie auf der Anklagebank auf dem Richterstuhl sitzen und Gott auf der Anklagebank? Glauben Sie das? Da muss ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Als ich ganz jung, junger Pfarrer war, 27 Jahre, hatte meine Haare alle noch und war also, da kam ich nach Essen und ich war kaum da, da brach damals ein Bergarbeiterstreik aus. Mit gewisser Berechtigung, die Bergarbeiter waren miserabel bezahlt, es war schreckliches Elend. Und an jeder zweiten Ecke eine Kneipe, wo sie haltlose Geld hintrugen. Es war schon schauerliche Verhältnisse. Und da war dieser Streik und mein ganzer Bezirk, ein Bergarbeiterbezirk, der kochte alles. Und da gehe ich so über einen Platz in der Mitte meines Bezirks und da steht am Rand so ein Seifenkistenredner. Auf so einer Kiste, nicht? Und um ihn vielleicht 100 Männer und redet und redet. Ich weiß nicht, was er redete. Mittendrin unterbricht er sich, er hat mich erkannt. Ah, sagt er, da drüben geht ja so eine schwarze Drossel, so nennt man das immer, so ein Pfaffe, komm mal her! Und wenn ich freundlich eingeladen werde, dann komme ich, wenn es irgendwie möglich zu machen ist. Also ging ich, darum bin ich nach Cannstatt gekommen, nicht? Also ging ich dahin. Und das war ein unvergessliches Bild, nicht wahr? Da stand dieser Kerl, so schwarze Tolle, auf der Kiste, auf der Seifenkiste und um mich die 100 Männer und hat mir Platz gemacht und ich stehe vor ihm. Und dann kam die ganze Bitterkeit seines Herzens raus. Du, Pfaffe, sagst doch, dass es einen Gott gibt. Ja, sag ich. Gott lebt, kann sich doch. Also, sagt er, wenn dieser Gott wirklich lebt, was ich nicht glaube, dann will ich einmal, wenn ich gestorben bin, so sagt er, vor seinen Thron treten. Und dann will ich sagen, Gott, du hast zugelassen, dass Kinder verhungert sind und dass andere prassen und wissen nicht, wohin mit ihrem Gelde. Du hast zugelassen, dass tausende Menschen zerfetzt wurden auf Schlachtfeldern. Du hast zugelassen die Ungerechtigkeiten der Welt. Du hast zugelassen, dass Männer sich besaufen und ihre Frauen verprügeln. Du hast zugelassen. Und dann zählt er also alles auf, was es gibt, nicht? Und schloss mit den Worten. Und dann will ich sagen, hinweg mit dir, Gott! Und wie er so weit gekommen war, da brüllte ich wacker mit, hinweg mit diesem Gott! Na nu, sagte er, Sie sind doch Pfarrer. Ja, sag ich. Ja, da können Sie doch nicht sagen, hinweg mit diesem Gott. Doch, doch, sage ich, hinweg mit diesem Gott! Das kann ich verstehen. Da sage ich, hör mal her, Mensch, geh mal runter von der Kiste, lass mich mal rauf. Und dann stieg ich auf die Seifenkiste und er ging runter. Und da habe ich gesagt, stell dir doch mal vor, Mann, ein Gott, vor den du hintrittst und reißt die Schnauze auf so weit, nicht? Und sagst am Schluss, hau ab, den Gott gibt es nicht. Den gibt es bloß in deinem Köpfchen. Den hast du dir eingebildet, das sind Götze. Also alle selbstgemachten Götter sind Götzen. Ein Gott, den du anklagst. Und du riefst Richter, den gibt's gar nicht. Aber, sagte ich von meiner Seifenkiste jetzt, oder von seiner Seifenkiste, sagte ich, aber es gibt einen wirklichen, lebendigen Gott. Und du wirst mal vor ihm stehen. Und dann fragt er, wie konntest du, ich kenne dein Leben nicht, sage ich, aber Gott hat zu fragen, und dann wirst du auf 1000 Fragen nicht eine antworten können. Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, hinweg mit dir. Und den Gott gibt es, der uns fragt und der uns anklagt und der uns wegjagen kann. Den Gott gibt es. Und es ist überhaupt die Albernheit, wenn wir anfangen, wie kann Gott alles zulassen. Da kommt schon die ganze Verrücktheit unserer Zeit raus, dass man Gott so harmlos gemacht hat. Vielleicht ist die Kirche mit dran schuld, ich weiß es nicht, dass man immer vom lieben Gott redet. Wir sollten uns wieder fürchten vor Gott. Wir stehen alle mal vor ihm. Und dann wird das Heimliche ihres Lebens offenbar werden. Und dann kann man in die Hölle kommen. Und vor diesem Gott sollten wir uns fürchten. Und dann bleibt uns die Anklage im Hals stecken. Ich muss noch was aufräumen bei den Aufräumungsarbeiten. Aber jetzt wird's. Sie müssen Ihren Geist jetzt bei dem C auf den vierten Gang schalten. Jetzt wird die Sache beinahe ein bisschen schwierig. Ich habe mir lange überlegt, ob ich Ihnen das sagen soll in so einer großen Versammlung. Sind Sie alle wach? Schläft irgendwo einer? Dann lasse ich diesen Teil fallen. Sagen Sie mir das. Sehen Sie, zu den Aufräumungsarbeiten für die ganze Geschichte, diesen ganzen Fragekomplex, gehört Folgendes. Wenn einer sagt, wie kann Gott das zulassen? Das ist noch viel zu harmlos gefragt. Es ist nämlich so, dass Gott die Dinge nicht bloß zulässt, sondern tut. Gott tut schreckliche Dinge. Wissen Sie das? Ich möchte geradezu sagen, Gott ist an allem schuld. Passen Sie gut auf jetzt. Es war im 5. März 1943, als ging über Essen der erste große schreckliche Fliegeangriff. Wir kommen aus dem Keller, ganz erschüttert. Und dann brennt alles. Ich sage, Frau, wie kann ich mehr atmen? Nimm die Kinder und flüchte auf freien Platz. Und ich versuche zu löschen. Ich stürze ins Haus, alles brennt. Ringsum alle Häuser, alle Leute sind geflohen. Ich bin in den Flammen mehr allein. Ich möchte meine Bücher retten. Ein paar Andenken von den Kindern. Ich stürze ins Haus, drehe Wasserleitung auf. Kaputt, kommt kein Wasser mehr. Und da stehe ich da in meinem lieben Haus. Ich habe eine Wut. Ich weiß nicht recht auf wen. Auf die Amerikaner oder auf Hitler oder auf Gott. Und dann fällt mir was ein. Sie kennen vielleicht das Losungsbüchlein, wo es von der Brüdergemeinde, wo es für jeden Tag einen Spruch gibt, Neuen und Alten Testamenten. An diesem Morgen hatten wir bei der Morgenandacht, wir halten nämlich eine Morgenandacht, die Losung gelesen und wissen Sie, wie die hieß? Ein Wort aus dem Propheten Amos. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das doch Herr nicht tue. Herr, sage ich, du hast mein Haus angesteckt. Das ist schrecklich, aber auch beruhigend, du darfst es. Meine Freunde, das habe ich mal einem jungen Mann erzählt. Gott ist gar nicht so harmlos, Gott tut schreckliche Dinge. Und da sagt er, Mensch, wenn Gott alles schuld ist, das ist ja fein, dann ist ja Gott auch schuld, wenn ich sündige. Ist ja herrlich, da kann ich drauf lossündigen, wenn Gott an allem schuld ist. Dann habe ich gesagt, passen Sie gut auf. Ja, mein Lieber, dass du so schrecklich sündigst, da ist auch Gott schuld. Denn in der Bibel steht, weil die Menschen Gott nicht die Ehre gaben, Römer 1, hat Gott sie dahin gegeben, zu tun, was nicht taugt, in Lüge und Streit in den Familien, in Unzucht und in Krieg. Dass wir sündigen müssen, ist schon Gottes Gericht. Wenn hier sündengebundene Leute sitzen, die im Streit leben mit der Nachbarin, du bist unter Gottes Gericht, du musst hassen, weil du ihm nicht die Ehre gabst. Dass wir sündigen, ist schon Gottes Gericht. Man sollte erschrecken darüber. Ne? Gott hat sie dahin gegeben. Wenn wir uns das klar machen, ist das Problem noch viel, viel schrecklicher. Oh Gott, du gibst uns dahin in unserer Gottlosigkeit und schweigst. Du lässt die Welt in Katastrophen versinken und schweigst. Und der Mensch lästert dich und lebt ohne dich und du schweigst. Oh Herr, welche Finsternis. Das ist schon eine bedrückende Frage, nicht? Wie kann Gott alles zulassen? Wenn man der nachgeht, dann geht einem auf, dass Gott zu fürchten ist. Ich fürchte nicht so sehr wie den lebendigen Gott. Ich sprach mit einem Journalisten mal, Und dann hat er diskutiert mit mir. Und dann habe ich gesagt, ich diskutiere nicht gern, Mensch, das tue ich nicht gerne, es ist so langweilig, kommt ja nichts raus. Sagen Sie mal, ja oder nein, haben Sie mal Angst gehabt vor Gott? Nee, sagte, Angst vor lieben Gott? Wie käme ich dazu? Seine Reden war gar nicht weiter. Dann kennen Sie die Wirklichkeit nicht. Es ist die Katastrophe unseres Jahrhunderts, dass wir Gott nicht mehr fürchten. Und dass eine Kirche von allen Kanzeln ruft, Vorsicht, Gott ist zu fürchten, helfen mir mit, dass alles harmlos wird. Wir sterben alle eines Tages, wir haben nur ein Leben. Und dann stehen wir vor diesem Gott ganz alleine. Und da geht uns auf, was es heißt, hat uns dahin gegeben. So, jetzt muss ich weiter auf unsere Frage eingehen. Wie kann Gott alles zulassen? Den nächsten Punkt, um Ihnen eine wirkliche Antwort zu geben, muss ich wieder ein persönliches Erlebnis erzählen. Ich muss vorausschicken, wenn ich die Welt überblicke, sehe ich nirgendwo Zeichen von der Liebe Gottes. Da ist eine glückliche Familie und plötzlich wird ein Kind überfahren. Aus. Warum? Verstehen Sie? Alles, was die Welt Glück nennt, ist auf so tönernen Füßen. Hat uns denn Gott überhaupt noch lieb? So, und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Es war ganz am Ende des Krieges. Da war noch mal ein fürchterlicher Fliegerangriff über Essen gegangen. Und 3 Tage später gehe ich über die Straße gegen Abend. Ich wollte eine Bibelstunde irgendwo halten in einem Keller. Und dann stolper ich über ein Mauerstück. Und wie ich näher zusehe, ist das kein Mauerstück, sondern ein Toter. Leiche, die 3 Tage später noch da liegt. Mir fiel das Wort der Bibel ein, eure Leichen werden auf den Straßen liegen wie Kot. Und ich entsetze mich noch nicht, denke, was hat Gott uns da hingegeben? Und da kommt aus dem Keller ein Mann und sagt, finden Sie es schrecklich, ich will Ihnen mal was anderes zeigen, kommen Sie mal mit. Und dann führt er mich in den Hof eines Verwaltungsgebäudes. Können Sie ihn verstehen? Ja, da führt er mich in den Hof eines Verwaltungsgebäudes. Und da war ein Bunker gewesen und der war durch eine Luftmine verschüttet und alles tot und man hatte an dem Tag die Leichen rausgeholt, die lagen im Hof. 70 Leichen, Frauen, so verhärmte Frauen, auch die gar kein Interesse an Großdeutschland hatten, verstehen Sie? Die fröhlich leben wollten und Kinder, Kinder. Es gibt ein Bild von Thoma, das sah ich immer vor mir, wo Kinder auf so einer Blütenwiese tanzen um so einen Baum. Und da lagen sie so verhungerte Ärmchen, erstickt jetzt mit blauen Gesichtern. Der Mann war weggegangen, die Dunkelheit brach herein. Ich hörte bloß so eine Dachrinne klappern. Und da fiel eine Verzweiflung auf mich. Können Sie verstehen? Die 70 Leichen sah. Ich sagte, Gott, wie kannst du das zulassen? Mein Gott, du tust ja sogar. Warum tust du das? Warum schmeißt du? Ich kann nur sagen, wie es war. Und in dem Augenblick leuchtet vor meinem Geist ein Wort der Bibel auf. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, Jesus, auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben von Gott haben. Und auf einmal ging mir auf, Gott schweigt, Gott ist so dunkel über der Welt, da sind so Geheimnisse, die ich verstehen kann, aber es gibt ein Fanal, einen Leuchtturm, der Liebe Gottes, einen hellen Punkt, wo ich Licht bekomme, das Kreuz Jesu Christi. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese schreckliche Welt, die nach ihm einen Dreck fragt, dass er seinen Sohn gab. Da sagt einer, ich will vom Christentum nichts wissen. Da kann ich ihm bloß sagen, und für dich starb der Sohn Gottes. Da lebt einer bis über die Ohren im Schmutz. Am Samstag ist hier Karnevalsbetrieb. Vielleicht sind Leute von Ihnen beteiligt an dem Zirkus, an dieser Lästerung der Passionszeit und des Leidens Jesu. Sie sollen wissen, Gott hat sie so geliebt, dass er seinen Sohn für sie in den Tod gab. Wenn sie gar nichts wissen, nichts verstehen, dann können sie das wenigstens begreifen. Mann, was muss ich von Gott geliebt sein, dass er seinen Sohn, den heiligen Sohn Gottes, Herrn Jesus, für mich in Tod gibt. Sehen Sie, ich kann nirgendwo die Liebe Gottes ablesen. Er tut mir auch viel Freundliches und alles, nicht? Aber das geht auch vorüber. Die Liebe Gottes finde ich im Kreuze Jesu. Da stirbt der Sohn Gottes für mich. Da eröffnet er die Quelle, die mich reinmacht von aller Schuld. Da ist er ein Opfer, das mich mit dem heiligen Gott versöhnt. Da ist eine Tür in den Himmel hinein. Da ist blauer Himmel über uns unter Jesu Kreuz. Da kann der Zweifler und der Sündige und der Selbstgerechte unter Jesu Kreuz, da ist es hell. Da findest du die Liebe Gottes. Und sehen Sie, daran hat es keinen Sinn, dass wir kritisieren, warum tut Gott das und das. Da kriegen wir keine Antwort drauf. Wir sind nicht Gottes Geheimräte. Ich möchte sie mitnehmen zum gekreuzigten Heiland. Wer den gefunden hat, der fragt nicht mehr, warum tust du das. Der ist geborgen als Kind Gottes in der Liebe Gottes. Wer durch Jesus Frieden mit Gott hat, der fragt nicht mehr, sondern ist geborgen in der Liebe Gottes. Ich diskutiere nicht mehr mit Leuten darüber, warum Gott das und das tut. Ich sage, bekehr dich zum Herrn Jesus, such, bis du ihn findest und gib ihm dein Leben und dann findest du Frieden und Vergebung, Gnade und Glück und Hoffnung und bist ein Kind Gottes und dann brauchst du nicht mehr zu fragen, warum Gott alles tut. Kinder wissen nicht alles, was ihr Vater tut. Haben wir das verstanden bis dahin, meine Freunde? Hoffentlich habe ich deutlich geredet. Ist so ein schweres Problem, man müsste 7 Abende reden. Aber ich möchte Ihnen doch noch 2 Dinge sagen. Sie spüren mir ab, dass diese Rede heute Abend sehr persönlich gefärbt ist. Ich bin von Gott auch so geführt worden, dass ich manchmal in schreckliche Dunkelheiten kam. Und ich habe nirgendwo Licht gefunden, als wenn ich ins Angesicht Jesu sah. Und hörte von seinem Kreuz, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ruft vom Kreuz Jesu. Wenn Sie jetzt, ich muss noch einen Schritt weitergehen. Es gibt Menschen hier, die sind ganz persönlich, augenblicklich im Leid. Heute sagte mir ein junges Mädchen, ganz verzweifelt, ich kann nicht weiterleben, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das kam so aus den Tiefen, dass ich richtig erschüttert war, ich war ganz krank. Ich kann nicht weiterleben. Vielleicht sind Menschen hier, die so stehen, so in Dunkelheit, ich kann nicht weiterleben. War nicht in alte Frau. Wissen Sie, dass in Westdeutschland mehr Selbstmorde als Verkehrstote gibt? Und dass über 50% dieser Selbstmorde Jugendliche unter 20 Jahren sind. Welch eine Verzweiflung lebt unter uns. Ach, ich möchte Ihnen zeigen, welch ein Licht im Kreuze Jesu ist. Und wenn Sie jetzt in der Dunkelheit sind, dann möchte ich Ihnen sagen, es kommt nicht darauf an, dass Sie begreifen, warum, sondern wozu. Wozu? Und das kann ich auch nur an einer Geschichte deutlich machen, die habe ich schon 1000 Mal erzählt, auf sämtlichen Tonbändern aufgenommen. Aber ich muss sie einfach hier erzählen, sie gehört her. Eine meiner schönsten Erfahrungen als Pfarrer. Da war ich als ganz junger Mann, wie gesagt, noch damals mit allen Haaren auf dem Kopf, in einen Bergarbeiterbezirk gekommen, der schrecklich war. Schrecklich. Und Es war alles atheistisch und allmählich sammelte sich ein Kreis von Männern, die gläubig wurden. Alles so junge Kerle zwischen 20 und 30. Gott holte sie raus, nicht? Wie ich die Fahne hisste, die Kreuzesfahne, da kamen die Menschen zum Glauben. Und eines Tages sagen meine Männer, du Busch, wir sagten alle du zueinander, da ist in der Frillendorfer Straße einer verunglückt. Auf dem Püt, also im Bergwerk. Dem ist ein Stein auf die Wirbelsäule gefallen. Von da ist er Querschnitt gelähmt. Er braucht oft ein kleiner Schlag nur auf die Wirbelsäule und dann ist man von da ab gelähmt. Der heißt Amsel und der ist so verzweifelt. Er ist vom Krankenhaus entlassen, er ist gelähmt. Geh mal hin. Und da ging ich hin zu Amsel. So ein lustiger Name, nicht Amsel. Er ist jetzt im Himmel und ich darf ruhig von ihm erzählen. Ich ging halt zu Amsel hin und komme in die Bude rein und da ist die Hölle. Da sitzt er in so einem Fahrstuhl, um ihn herum seine Kumpels. Karten, Fluchen, Lärm, Schnaps. Und wie ich reinkomme, ist ein Moment still. Und dann geht's los. Die schwarze Drossel. Dabei hatte ich einen hellen Regenmantel an, aber war egal. Hatte blonde Haare, aber ich war eine schwarze Drossel. Wenn das Herz mal schwarz ist, die Hauptsache, nicht? Und so. Da ist schwarze Drossel. Und dann lächelt der Verunglückte los. Ich sehe ihn noch, so ein großer, starker Mann. Ach, du verdammter Pfaffe. Wo war denn dein Gott, als mir das Steinchen in den Rücken fiel? Wenn es einen Gott gäbe, wie kann er sowas zulassen? Dir geht's gut. Wenn es einen Gott gäbe, warum haut er so einen armen Mann noch zu Schanden? Und so in der Preislage. Es war so schrecklich. Ich bekam kein Wort heraus. Wissen Sie, manchmal sieht man plötzlich so, wie die Hölle hier schon beginnt. Eine Welt ohne Gott. Die Verzweiflung, die pure Verzweiflung. Mir liefen nur die Tränen übers Gesicht. Ich ging wieder raus. Und sagte am nächsten Tag meinen Kumpels, Kinder, da kann man nichts machen. Da schlägt mir so eine Feindschaft entgegen, da bin ich ohnmächtig. Aber die Kumpels, die haben so eine raue und herzliche Methode. Wir hatten so ein kleines Sälchen, da hatte ich meine Bibelstunde. Und als ich am Montag drauf in die Bibelstunde komme, rammelvoll, also so ein Lüftchen war da drin, sah ich ihn und so. Und da steht der Fahrstuhl mit dem Amsel direkt vor meiner Nase. Da hatten sie ihn einfach geholt, ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt haben, einfach ran, Mensch, hier in die Bibelstunde. Und da sitzt er vor mir, ein Gesicht, als wenn er mich fressen wollte. Und ich hatte am Abend diesen Text. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er uns Schwere erspart. Nicht, dass er uns nicht die Früchte unserer Sünde essen lässt. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn ihr in Dunkelheit Licht sucht, Jesus, der Sohn Gottes, der hängt am Kreuz für uns und macht Sünde zu Gottes Kind, versöhnt mit Gott, kauft uns los von Welt und Teufel und Hölle. Und ob unsere Sünde blutrot ist, hier ist Vergebung. Bei Jesus gibt es Vergebung für Berge von Sünde. Und er ist auferstanden von den Toten. Er ist jetzt in unserem dreckigen Sälchen hier. Und Montag für Montag sitzt der Amsel in seinem Fahrstuhl vor mir. Und es war einfach erstaunlich, wie von Mal zu Mal das Gesicht sich änderte. Wie aus diesem Gesicht voll Hass allmählich ein horchendes und eines Tages ein friedevolles Gesicht wurde. Das ist eine lange Geschichte, wie er mit einem Freund nicht mit mir zusammen unter Jesu Kreuz ging und betete und seine Sünden bekannte und glaubte, ich bin angenommen von Jesus. Jesus nimmt die Sünde an, mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen. Ein Friede lag darüber. Und sehen Sie, kurz er vom Westessen wegging, er kriegte noch so ein Siedlungshäuschen, ist dann bald in die Ewigkeit gegangen, besuchte ich ihn noch einmal. Und das ist mir so unvergesslich. Er stand auf der Straße im Sonnenschein, da war so ein Steffelchen, so ein Treppchen, und da setzte ich mich daneben. Ich sag, Amsel, wie geht's? Oh, sagt er, wunderbar. Wunderbar. Mensch, seit Jesus in meiner Familie ist jeder Tag ist, er suchte was. Jeder Tag ist wie ein Tag vor Weihnachten. Schön ausgedrückt. Jeder Tag ist wie ein Tag vor Weihnachten. Seit ich Frieden mit Gott habe, Busch, da lacht mich die ganze Welt an. Und dann kam der schöne Satz, da lachen mich sogar die Pflastersteine an. Und dann sagte er, weißt du, ich fühle, ich lebe nicht mehr lang. Der Tod sitzt in mir. Und wenn ich dann in die Ewigkeit komme, dann sehe ich Gott. Und dann will ich vor seinem Throne niederfallen und anbeten und sagen, ich danke dir, dass du mir die Wirbelsäule kaputtgeschlagen hast. Amsel, sag ich, bist du wahnsinnig, wie kannst du sowas sagen? Da sagt er, ich bin nicht verrückt. Ich bin ganz nüchtern. Mein lieber Mann, mich hat Gott oft gerufen, ich habe nicht gehört. Und ich wäre weitergelaufen bis in die Hölle, ohne Gott. Und da hat er eingegriffen und mich gelähmt. Und so fand ich Jesus und die Liebe Gottes und die Vergebung meiner Schuld und Frieden mit Gott. Mann, oh, und das wäre ich in die Hölle gelaufen. Und dann kam ein Satz, den ich nie vergesse. Busch, sagt er, wir sagten du, Busch, besser gelähmt in den Himmel gehen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle springen. Das war nicht theoretisch, da saß der gelähmte Mann. Besser gelähmt in den Himmel gehen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle springen. Ich war so erschüttert, ich saß auf der Straße, auf der lauten, lärmenden Straße neben ihm. Ich sag, Amsel, Gott hat dich in die Schule genommen. Und du hast gelernt. Solange einer bloß fragt, wie kann Gott das zulassen, hat er gar nichts gelernt. Hat er in Gottes Schule nichts gelernt. Amsel, du hast in Gottes Schule gelernt, wozu das Leid kam, dass er dich zum Sohne zieht. Der Vater zog ihn zum Sohne, zu Jesus, und so wurde er ein gerettetes Kind Gottes. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr, mein Gott, zu mir, dir mein Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben, dir. Sie sind alle irgendwie in der Schule Gottes. Lernen Sie, lassen sich zum Sohne ziehen, zu Jesus, ihrem Heiland. Das ist der Sinn alles Dunkeln. Und nun schließe ich damit, dass ich sage, wenn Sie ein Kind Gottes geworden sind, drückt Sie alles nicht mehr so sehr, weil Sie eine lebendige Hoffnung des ewigen Lebens haben. Also wenn es knüppeldick kommt, sage ich, Mensch, ich bleibe ja hier nicht. Ich gehe im Himmel zu. Und wenn ich das sage, dann steht jedes Mal einer auf und sagt, ach, da kommt's raus, die Pfarrer wollen die Leute auf den Himmel vertrösten. Ich kam mal in so eine Bude rein in meinen Bezirk, da waren sie auch am Saufen. Und da sagt einer, Pastor, den Himmel überlassen wir Ihnen, den Spatzen. Das stammt von Heinrich Heine, dieser schöne Satz, das Wintermärchen. Da sage ich, das ist nett von Ihnen, aber wieso können Sie was überlassen, was Ihnen gar nicht gehört? Meines Wissens haben die gar keinen Platz im Himmel, den Sie mir überlassen können. Wenn ich recht sehe, sind Sie auf dem Weg in die Hölle. Wieso können Sie mir den Himmel überlassen? Da sagt er, ja, die Pfarrer vertrösten doch die Leute auf den Himmel. Sag, tun die Kerle das? Also ich nicht. Ich will euch sagen, solange ihr so fern von Gott lebt, geht euer Weg dahin, wo Gott nicht mehr hinsieht. Das ist die Verlorenheit. Und ich bitte euch, kehrt um, Gott hat euch lieb, er hat seinen Sohn gesandt und erklärt dich hin. Nein, ich möchte nicht unbekehrte Leute auf den Himmel vertrösten. Ich denke nicht daran. Aber die, die Jesus angehören, die haben eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und da fragen sie nicht mehr lang, Herr, warum, wieso kannst du alles zulassen? Warum hast du immer meine Söhne genommen? Ich warte es ab, er wird mir sie in ein paar Jahren sagen, wenn ich vor ihm stehe, warum er es getan hat. Darum schließe ich meinen Vortrag mit den Worten von Paul Gerhardt und ich möchte, Sie könnten sie nachsprechen. So will ich zwar nun treiben mein Wesen durch die Welt, doch denk ich nicht zu bleiben in diesem armen Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Nun bitte ich den Chor noch um Lied. Haben Sie Geduld, ein paar Sekunden, ich muss Ihnen noch ein paar äußere Dinge bekannt geben. Erstens lassen Sie bitte die Liederblätter auf den Plätzen liegen, die brauchen wir morgen noch. Ich habe morgen den letzten Abend, bitte laden Sie ruhig nochmal tüchtig dazu ein. Es muss anders werden, aber wie? Freitag ist immer ein schwieriger Tag, das weiß ich, da putzen die Frauen und da werden die Kinder gebadet und ich weiß nicht, was da alles los ist. Machen Sie sich ruhig mal frei, nicht? Sagte mir jemand, wann kommen Sie wieder nach Cannstatt? Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben nochmal nach Cannstatt komme. Lassen Sie am letzten Abend noch zusammen sein. Und laden Sie noch kräftig Ihre Nachbarn dazu ein. Und die Frauen, die Männer haben und die zu Hause sitzen, noch einmal einen schönen Gruß an die Brüder. Ich wünsche Sie morgen Abend zu sehen. Es muss anders werden, finden Sie nicht? Ich habe einen Freund gehabt, der sagte, das ist richtig. Und da schrieb er einen Spruch, einen Wandspruch, morgen wird's anders. Und den heftet er sich übers Bett und da freut er sich jeden Morgen, als er noch einen Tag hatte, morgen. So kann man sein Leben verstreichen lassen, nicht? Es ist sehr wichtig, was ich Ihnen zu sagen habe. Darf ich die Leute der Kirche bitten, bleiben Sie noch einen Moment da. Ich komme nach dem Schlusslied zu Ihnen rüber und möchte Ihnen eben noch persönlichen Gruß sagen. Ich bin sofort da nach dem Schlusslied. Warten Sie in der Kirche noch einen Augenblick auf mich. Es sind viele hier, die möchten gerne seelsorgerliche Aussprache haben. Gehen Sie hier durch und die Treppe hoch in den kleinen Kursaal. Da sind Männer, die stehen zur Verfügung. Und es gibt bei uns auch ein Beichtgeheimnis wie in der katholischen Kirche. Was Sie also da sagen, das darf nicht weitergetragen werden. Benützen Sie die Gelegenheit, vielleicht zu einer Aussprache, die Sie jetzt nötig haben. Wer gerne einen Besuch hätte von einem Seelsorger, der nehme sich am Büchertisch eine Karte und fülle sie aus und werfe sie morgen Abend ab oder schicke sie an seinen Pfarrer oder wie, dann wird er aufgesucht. Bequemer können Sie es gar nicht haben. Nicht? Ich kenne Leute, die sagen, ich wohne 20 Jahre, hier ist noch kein Pastor bei mir, kein Pfarrer bei mir gewesen. Hier können Sie ihn geradezu bestellen jetzt, nicht? Bei der Gelegenheit darf ich auf den Schriftentisch aufmerksam machen. Da sind ein Haufen Bücher von mir, gucken Sie sich das an. Ich sagte gestern Abend, ich kann sie alle empfehlen, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Wir wollen nachher, nach dem Schlussgebet, das Lied 11, Vers 3 singen, nachher, nach dem Schlussgebet. Da bleiben wir bei stehen dann, und das muss ein herrlicher Lobgesang werden. Lob, Ehre und Preis der Gott. Wir sind rund 2000 Menschen, Kinder, nochmal ein Lobgesang, das muss doch herrlich sein, nicht? Wenn Sie noch ganz fern vom Reich Gottes sind, Lob Gottes können Sie schon mitsingen. Und da darf ich Ihnen noch sagen, dass wir am Ausgang, da sehen Sie Leute mit Beuteln, da können Sie ein Opfer geben. Sie müssen nicht. Dieses Opfer ist bestimmt für meine Essener Jugendarbeit. Also, ich werde immer wieder gefragt, was ich da verdiene. Ich verdiene keinen Pfennig hier an dieser Geschichte. Nicht? Warum ich das tue? Weil ich glaube, es könnten die Türen bald zugehen. Ich möchte noch zu Jesus rufen, solange Zeit ist und solange ich Kraft habe. Aber in Essen ist eine große Jugendarbeit an jungen Männern. Und die braucht mehr Geld, als wir so haben. Und dann habe ich meinem Nachfolger, der sie jetzt leitet, gesagt, ich werde dir für Geld sorgen. Er hat auch große Sorgen, es sind Freizeit, er muss Zuschüsse geben, da sind Jungs, die Besuche machen, ganz in Außenbezirken. Da sagt einer, ich kann das Straßenbahngeld nicht aufbringen. Er sagt, das bringen wir auf und so. Verstehen Sie, zum Krieg führen gehört Geld. Und Sie müssten mal in so ein Weiglaus reinkommen, wenn hunderte von jungen Burschen da drin rumtoben und dann sich sammeln zur Bibelstunde. Das Haus heißt Weiglerhaus. Das ist eine herrliche Arbeit. Ich möchte gerne stille Kollekte. Das habe ich in Norwegen kennengelernt. Wissen Sie, was eine stille Kollekte ist? Da sagte in Norwegen der Pfarrer, wie ich gepredigt hatte, jetzt eine stille Kollekte für Pfarrer Busch seine Arbeit. Ich sage, was ist das, eine stille? Da sagt er, das sind Scheine. Die Münzen, die klappern so. Aber die Scheine, Leiserei, nicht? Und Sie dürfen also jetzt am Ausgang eine stille Kollekte machen. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, dass diese ganzen Äußerlichkeiten wollen wir wieder wegschieben jetzt. Ich empfinde immer stark, dass wir bei all unserem Mühen und Beten nie so von dem Heil Gottes in Jesus reden können, wie wir es müssten. Aber ich weiß, dass es einen Heiligen Geist gibt, der jetzt bei Ihnen anklopft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören, wird die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Und ich bitte Sie, wenn Jesus durch den Heiligen Geist bei Ihnen anklopft, achten Sie das ja nicht gering. In 100 Jahren sind wir der Ewigkeit, da sind alle Probleme, die Sie heute bewegen, völlig vergessen. Da geht es nur um die eine, ist mein Name ins Buch des Lebens geschrieben. Wir beten jetzt, wir stehen auf. Herr, lass uns doch die Hauptsache das Wichtigste sein. Lass dein Geist hier in Bad Cannstatt mächtig wehen und ziehe du zum Sohne. Und ich möchte für jeden Einzelnen hier bitten, zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Und uns segne uns, Herr. Amen. Lob, Ehre und Preis sei Gott.